Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute ausführlich über Serien und zwar über Stranger Things Staffel 4, über The Boys, wir reden über Liebe und Anarchie und Obi-Wan Kenobi, beziehungsweise was bei Obi-Wan Kenobi so schiefgelaufen ist. Viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava oder wie man heute sagen könnte, eine Folge Serienpalava. Niklas und ich, hallo Niklas erstmal.
Hallo Tomi.
Wir quatschen heute über so ein paar Serien, die, ich sag mal, aktuell laufen, die eher positiv sind oder quatschen insgesamt so ein bisschen über die Serienwelt, die gerade den Sommer begleitet.
Weil da sehr viel passiert, was wir normalerweise nicht so abdecken und tatsächlich hat das jetzt mal eine Podcast-Folge verdient, weil das, da hat sich so viel angestaut thematisch irgendwie, dass es mal Sinn macht, darüber zu schnacken.
Und der letzte Podcast ist lange her, deshalb macht das schon Sinn.
Genau.
Obwohl ich es fraglich finde, warum laufen jetzt im Sommer so viele gute Serien?
Ich finde das Timing auch ein bisschen komisch. Also man hat ja gerade wirklich eine hohe Dichte an neuen Staffeln und guten Serien. Und das Wetter draußen ist fantastisch. Und man fragt sich, wann soll man das alles gucken?
Und ich bin im Serienverzug. Ich bin richtig im Verzug.
Warst du schon mal in den letzten Jahren nicht im Serienverzug? Weil ich fühle mich konstant im Serienverzug.
Oder, okay, also sagen wir mal so, ich habe öfter mal Phasen, wo ich gerade keine Serie habe, die ich aktiv gucke.
Okay, ja.
Und wo ich dann auf der Suche nach einer neuen Serie bin. Und hoffe, ey, dann kriegst du ein bisschen Input, dann hast du aber da nicht so Bock drauf, da nicht so Bock. Und irgendwie hast du gerade keine Serie, die du richtig guckst. Und jetzt gerade hatte ich so drei parallel laufen. Mhm. Dreigleisig bin ich gefahren.
Dann sag doch mal, auf welchen Gleisen du unterwegs bist.
Also am liebsten bin ich unterwegs auf dem Gleis zu den Boys.
Auf dem Boy-Gleis, okay.
Ja. Auf dem Boys-Gleis.
Ja, dritte Staffel von The Boys auf Amazon Prime.
Genau diese.
Wie weit bist du da?
Also letzte Folge, die man sehen konnte, stand heute.
Ich glaube, siebte, ne? War das von der? Und acht sollen es insgesamt werden.
Ich glaube, genau. Ja. Ja, The Boys, ich glaube, man muss gar nicht mehr viel darüber sagen. Ich glaube, wir haben sehr viel schon mal darüber das beworben, könnte ich sagen.
Geschwärmt.
Also, coole Superhelden-Serie, die das mal alles ein bisschen anders aufzieht. Ein bisschen realistischer, aber dann auch wieder ein bisschen übertrieben realistischer.
Ist vielleicht noch ganz interessant, wie du jetzt die aktuelle Staffel im Vergleich zu den Staffeln davor fandest.
Also mir hat jede super gut gefallen.
Ja, ja.
Also die erste war einfach erstmal so ein Schmankerle zum Reinkommen, wo du einfach nur denkst, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Und es macht einfach Laune, weil es so ein bisschen was anderes ist. Die zweite würde ich dann fast sagen, hat mir auch wieder mega Bock gemacht, aber fand ich ein bisschen schwächer vielleicht. Bin ich mir aber gerade gar nicht ganz sicher. Und die dritte, die ist jetzt wieder... ist ein Traum. Das ist ein Traum. Ich bin sehr viel am Grinsen. Ich freue mich über das, was passiert. Ich bin schockiert und erheitert zugleich über irgendwelche verrückten Szenen.
Ja, ich finde
Spaß.
Ich finde auch, dass sie mit der dritten Staffel wieder zu den Qualitäten der ersten Staffel hochgekommen sind. Ich fand die zweite Staffel auch ein bisschen schwächer. Mhm. Auch wenn die immer noch sehr, sehr gut ist. Aber ja, auf jeden Fall. Da ist ja so der Fokus ein bisschen mehr hier auf Stormfront und auf den Edgar. Ich finde, die funktionieren auch als Bösewichte. Aber den Fokus auf Homelander ist irgendwie schon, der ist faszinierender, der Typ. Weil der so diabolisch ist. Und das haben sie jetzt in der dritten Staffel wieder sehr am Start. Ja. Das finde ich sehr gut.
So unberechenbar auch einfach.
Obwohl ich sagen muss, ich glaube, es ist in der zweiten Staffel, da ist eine fantastische Szene, wo Homelander sich vorstellt, wie er die ganze Menge weglasert.
Ja.
Und ich muss sagen, die Szene geht mir nicht aus dem Kopf. Weil ich da, als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich passiert.
Und es wäre nicht schockierend gewesen, ne?
Genau, weil man halt bei Homelander die ganze Zeit damit rechnet, dass der so ausrastet. Und ich gebe auch gerne zu, dass ich die Serie ein bisschen gucke, um Homelander ausrasten zu sehen. Also ich muss schon ehrlich sagen, ich finde immer wenn er kurz vorm Brechen ist, und das ist er ja wirklich oft mittlerweile, ich finde fast schon, sie überziehen es ein bisschen. Also der ist jetzt schon so oft am Breaking Point gewesen, dass er komplett ausrastet. Und hat sich dann doch immer noch so ein bisschen unter Kontrolle genommen.
Ich weiß gar nicht, ob der nicht schon lange über den Breaking Point hinaus ist und hin ja. und wieder mal Kontrolle hat. Also eher in die andere Richtung.
Ja, also er ist bisher ja immer so dann ausgerastet in Reden und so weiter und im Fernsehauftritten und so. Mhm. Aber nie mit wirklich mit seinen Superkräften. Also klar, im Einzelduell dann mit den Helden schon.
Das gab schon ein paar Szenen.
Ja, ich warte halt immer noch, dass der Full Row geht. Ja.
Ja. Nee, macht auf jeden Fall Laune und hin und wieder finde ich es erschreckend, wie viel Spaß mir das macht, das zu gucken. Aber naja.
Was glaubst du, das Lustige an der Serie ist ja, dass es eigentlich more of the same ist, was Superhelden-Stuff angeht, aber es halt so anders macht, dass quasi die ganze Superhelden-Idee der letzten 10 Jahre quasi dadurch parodiert wird. Ich frage mich halt bei sowas dann, ist es quasi, also wird das dann dadurch wieder modern, die Superheldengeschichte so durch ein anderes Genre erzählt, also durch satirisch beispielsweise oder dramatisch eher? Oder ist das der Endpunkt von diesem Trend, von diesem Superheldentrend? Das ist
eine Beerdigungsrede.
Genau, ja. Also die Dekonstruktion ja. quasi.
Ja, ist eine gute Frage. Es ist ja auch nicht die erste Serie, oder die das aufgreift, dass Superhelden auch Schlechtes tun in so einer Hinsicht. Da gab es ja immer auch mal mit irgendwelchen ich kenne die Namen nicht, aber mit irgendwelchen Teenies, die dann Superkräfte bekommen und wo sich auch so ein paar dann...
Chronicle,
genau.
War ein Film, aber...
Ja, aber gleiche Thematik. Aber hier, die treibt es halt sehr viel weiter. Das geht ja voll in die Gesellschaft rein. Das geht in Richtung dieser ganzen Social-Media-Sache, die aktuell ja doch sehr on vogue ist. Und deshalb finde ich... Ich denke nicht, dass durch diese Serie andere Superhelden-Serien aufhören werden. Dafür... Also du siehst ja einfach, wie Marvel rausballert und ich glaube einfach, das ist einfach ein mutiger Schritt zu zeigen, es geht auch anders, man muss es nicht 1:1 nach diesem Drehbuch machen, wie alle Superheldenfilme und es funktioniert und es kommt ja, ich glaube, ziemlich gut an bei den meisten Leuten. Ich glaube, eine 4. Staffel ist ja zumindest schon mal in Sichtweite, könnte man sagen. Aber eine Beerdigung ist es wahrscheinlich nicht.
Naja, das glaube ich auch nicht. Also.
Nee. Dann kommen die Zombie-Superhelden wieder oder irgendwas. Also, ja. Die werden wir nicht mehr los, glaube ich, in dieser Welt.
Kennst du die Geschichte mit dem Schauspieler von Homelander? Der ist in Spanien. Die
Geschichte.
Ja, also der ist der Schauspieler. Also man wundert sich ja, dass der Anthony Starr heißt, dass er den so krass spielt. Jetzt ist der irgendwie in einer Bar in Spanien. Ich glaube, es war schon im Frühjahr. Ist der ausgerastet und hat irgendwie einen Kellner verprügelt vor dem ganzen Restaurant. Okay. Und hat dafür auch eine Haftstrafe bekommen, also oder ist dann auf Bewährung freigekommen. Ne? Also war schon ein bisschen massiver und stellt sich direkt die Frage, wie viel Homelander in Anthony Starr drin steckt. Also wie viel Schauspiel er da reinlegen muss. Ich will ihm aber nicht absprechen, dass er das fantastisch spielt.
Aber ja, absolut. Also dieser Blick, eigentlich, du weißt, mittlerweile kann man den Blick richtig gut deuten. Also du weißt, wenn er lächelt und dahinter zornig ist, das macht er wahnsinnig gut.
Ja, auf jeden Fall.
Und keine Ahnung, ich kenne den Schauspieler sonst von nirgendwoher. Da möchte ich jetzt kein Urteil in irgendeine Richtung fällen. Vielleicht war es ja auch eine PR-Aktion. Wer weiß. Zieht immer.
Ja, ich meine, ist irgendwie sogar passender.
Ja. Ja, jetzt legen wir die Weichen um vom The Boys-Gleis und fahren. Wohin fahren wir denn?
Sollen wir nach Hawkins fahren?
Fahren wir ab nach Hawkins.
Stranger Things.
Staffel 4.
Und gleichzeitig eine große Überraschung, oder?
Ja. Wie hat es dir bisher gefallen? Du bist durch, ne?
Ich bin durch. Tatsächlich habe ich die Staffel 4 zuerst nicht angepackt, weil ich eigentlich keine Lust mehr auf Stranger Things hatte nach Staffel 3.
Ja.
Und dann habe ich zum einen von dir gehört, dass es gut ist, aber auch aus anderen Quellen noch, dass es wirklich wieder eine super Staffel ist. Dann habe ich angefangen und da müssen wir mal drüber reden. Es war direkt ab der ersten Folge so, dass ich gemerkt habe, irgendwas ist anders in dieser Staffel. Es ist besser tatsächlich. Und ich finde es auch jetzt genau wie, obwohl ich weiß nicht, ob du es mir gesagt hast, aber ich finde es die beste Staffel bisher. Mhm. Und über das Finale kann man ein bisschen streiten. Jetzt hast du es noch nicht ganz gesehen.
Fehlt noch eine Stunde.
Ja, und wir können auch gleich über die komische Episodenlänge reden. Von der. Aber ich fand die Staffel sehr stark.
Ja, ja, was ist eine gute Frage. Warum ist diese Staffel auf einmal wieder so gut? Also mir ist nur aufgefallen, die ist düsterer, die ist dramatischer, die ist ein bisschen ungeschnittener, könnte man sagen. Also irgendwie hat man ein bisschen das Gefühl, ähnlich wie bei den Harry Potter Filmen, die auch mit den Jahren, sage ich mal, ein bisschen an Düsternis dazu gewonnen haben, wie beim Publikum, dass der da, sage ich mal, mitwächst, ist das hier auch so ein bisschen passiert.
Obwohl Stranger Things nie unblutig war und so, ne? Also
nee, aber ich meine, diese paar, machen es spoilerfrei, aber diese paar Horrorszenen, wo vielleicht mal wer ja auf komische Weise stirbt, das ist schon, das ist nicht mehr so eine Kinderserie. Oder man hat dabei immer diese Kinder, deshalb hat man immer so ein,
ja,
wirkt das sehr heftig. Ich fand die auf jeden Fall schon düsterer. Aber das ist nicht alles, ne, was die besser macht.
Nee, ich finde auch, dass die auf die Charaktere irgendwie besser eingeht. Und zwar insbesondere auf die Charaktere, die einem vorher egal waren. Also ich hatte zum Beispiel vorher keine große Verbindung zu Max, zu der Rothaarigen. Mhm. Und die haben es wirklich geschafft, alleine durch die, also die Schauspielerin schafft das primär, dadurch, dass die so traumatisiert wird von dem Tod von ihrem Bruder in der dritten Staffel, hat die direkt so viel mehr Persönlichkeit irgendwie in der Staffel. Und am Anfang ist sie ja auch am Anfang der Staffel ist ja so ein Konflikt mit den beliebten Kids und den nicht so beliebten Kids und der, jetzt fällt mir der Name von dem Basketballspieler nicht ein, aber auf jeden Fall entscheidet er sich ja aktiv dazu,
ja,
quasi aus dem, von den Dungeons and Dragons People zu den Basketball People zu wechseln, mhm, um mal nicht gemobbt zu werden. Und ich fand, das haben sie sehr gut umgesetzt und auch sehr einfühlsam umgesetzt irgendwie. Also sehr, sehr starke Staffel.
Ja, dafür, aber man muss sagen, andere rücken dafür sehr in den Hintergrund.
Das stimmt. Ist,
das tut er, aber das finde ich, macht die Serie vielleicht auch nochmal ein bisschen erfrischend, dass du nicht wieder genau die gleiche Konstellation dieser Freundesklicke hast, die wieder ihre Abenteuer machen, sondern das ist ja so ein bisschen dreigesplittet, sag ich mal. Das sind ja drei, ja, vielleicht Hauptstories und ein bisschen andere Zusammensetzungen und ein paar sind, ja, wie gesagt, echt sehr viel mehr im Hintergrund.
Die California-Geschichte vor allen Dingen, ne?
Also, ja.
Das fand ich auch extrem. Also, das hat man extrem gemerkt. Und ich fand auch, da wurde es immer uninteressant, wenn die Geschichte dahin geschnitten hat. Also,
ja.
Oder uninteressanter.
Ja, ja, genau, ja. Da finde ich, hat mir auch sehr gefallen. Ich weiß auch nicht, ob das früher immer so gut gesplittet war. Und vielleicht tut es ja doch irgendwie gut. Du hast eben die Serienlänge angesprochen. Wir sind ja hier in, wir sind ja bei einer Mini-Filmserie. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Was meinst du, wie lang die letzte Folge war?
Die letzte Folge ist 2,5 Stunden.
2,5 war das, ja.
Ja.
Das ist ja.
Die anderen Folgen sind so zwischen 1 Stunde und 1,5 Stunden jeweils so. Also jede Spielfilmlänge quasi. Ja.
Und vielleicht ist das auch mal eine ganz gute Sache, dass nicht jetzt, man hätte ja auch die ganze Zeit jetzt auf 20 Folgen vielleicht ballern können.
Mhm.
Und dass sie das dann 7 geteilt haben, dass man einfach so ein bisschen mehr, auch nicht diesen gezwungenen Folgenabschluss haben muss, wo nochmal was Krasses passiert oder irgendwas,
ja,
sondern dass man einfach mal laufen lässt und die Story so erzählt, wie sinnvoll ist. Vielleicht, also vielleicht tut das der Serie noch gut, aber der Staffel. Ich kann es aber nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob Regisseure da gewechselt haben, Showrunner.
Ich glaube, was dem der Staffel auch wieder geholfen hat, ist, dass sie den Antagonisten, also den Bösewicht, konkreter haben. Weil es ist ja in der Staffel jetzt wieder quasi etwa ein sehr einfach zu handhabender im Kopf Gegner. Also du hast einen sehr kompakt in einer Person, sage ich mal,
ja,
den Antagonisten. Und das war in den letzten Staffeln, wurde das ja immer so ein bisschen abstruser, also so ein bisschen abstrakter alles.
Mhm.
Und das ist ja jetzt auch wirklich ganz gut wieder eingebunden mit der ersten Staffel und mit den Origins von den
ganzen, Stuff.
Genau.
Ersten drei Staffeln. Ich finde die.
Genau, das hätte so auch schief gehen können, aber das haben sie irgendwie ganz gut verbunden, auch wenn ich finde, dass das Kostümdesign von dem Bösewicht, das wird ja unglaublich gefeiert im Internet.
Echt?
Ja, also, und ich will auch nicht abstreiten, dass da unglaublich viel Make-up-Kunst drin steckt. Ich finde es trotzdem ein bisschen edgy und ein bisschen corny. Also, das ist schon relativ Halloween-Maske. So.
Das ist schon,
also,
wie man es sehr erwartet, ja. Obwohl das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir da in den 80ern sind und diese Spielfigur da auch ist, dass das so ein bisschen daran angelehnt sein soll und vielleicht wirklich diesen 80er-Charme von irgendwelchen Dungeons and Dragons widerspiegeln soll. Aber ich gebe dir recht, ich finde ihn auch mittelgruselig, muss ich halt sagen.
Ich fand ihn in Menschengestalt sehr gut.
Ja.
Und mehr sage ich nicht.
ja, das ist auch gut. Ja, aber fand ich toll, also wie die da die ganze Hintergrundstory aufklären, auch alles, was um Elfie passiert ist.
Ja.
Wahnsinnig toll gemacht. Auch die junge Elfie, finde ich, das haben die auch cool gemacht. Mhm. Da haben die auch irgendwie eine Schauspielerin genommen und so ein bisschen Millie Bobby Browns Gesicht drüber gelegt. Ein geiler Name.
Es ist auch ein bisschen strange, ne, dass man mittlerweile halt sie kennt, seitdem sie 11 ist oder was? Oder 12 oder so, die Schauspielerin meine ich jetzt. Und es ist ähnlich so wie bei Maisie Williams als Arya Stark, dass sie jetzt mittlerweile 18 ist oder 19.
Ja.
Und man sieht es halt auch, dass sie jetzt älter ist. Und man denkt so, Moment, wo ist die Zeit hin? Also, weil das ist crazy bei ihr, finde ich, dass da wirklich 6 oder 7 Jahre zwischen liegen schon.
Ja, Modern Family fand ich immer am heftigsten. Wenn du da irgendwie so
stimmt
geguckt hast und dann auf einmal alle echt erwachsen.
Von der Luke, ne? Der Sohn von denen.
Ja, ja, aber ich finde die alle von denen.
Ich finde die Haley hat sich nie verändert.
Ja, okay.
Aber
Manny auch. Naja,
ja, ja,
gibt schon stimmt. So einige.
Stimmt.
Ja, auf jeden Fall ist kleiner Fun Fact, die letzte Folge, also die 7. Folge, das Staffelfinale, das wurde so sehr gehypt, dass die Netflix-Server zusammengebrochen sind.
Ja?
Ja.
Ich muss auch sagen, also jetzt können wir mal darüber reden, das ist ja ein sehr einzigartiger Move, die letzte Folge 2,5 Stunden gehen zu lassen. Das ist ja selbst für einen Film sehr lang.
Und mit der vorherigen Folge am gleichen Tag zu veröffentlichen, oder?
Genau.
Ja. Das also.
Genau, auch dieses System habe ich nicht ganz verstanden. Also, ich habe die dann back-to-back geguckt und das war vielleicht auch ein Fehler. Also die vorletzte Folge und die letzte Folge.
Hm.
Also insgesamt waren das dann fast 4 Stunden. Und ich muss sagen, die letzte Folge hat halt Pacing-Probleme dadurch. Sie wirkt halt so, als wäre sie gedreht worden und sie haben gedacht, okay, vielleicht machen wir hier noch 2 Episoden draus.
Ja.
Also ich finde, da merkt man schon, dass das vielleicht nicht unbedingt von vornherein geplant war, wie das umgesetzt wurde jetzt im Endeffekt. Es funktioniert aber trotzdem. Also man, die 2,5 Stunden sind schon spannend. Aber ich habe nach 1,5 Stunden habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, wie soll das jetzt noch 1 Stunde weitergehen?
Ja.
Weil ich so gedanklich war ich so, jetzt kommen so die letzten Abschlussszenen und dann ist die Staffel vorbei. Mhm. Aber dann ging es nochmal 1 Stunde.
Ja.
Naja, gut.
Ja, vor allem, ich habe gehört, die letzte Folge wird veröffentlicht und habe dann bei Netflix gesehen, da ist die neue Folge und ich dachte, das wäre einfach die letzte.
Mhm.
Und habe die zu Ende geguckt gehabt und dann gehen am Ende, das ist jetzt recht spoilerfrei, gehen die in ein Haus rein und ich dachte, das wäre Ende und dachte so, boah, irgendwie hätte ich mir noch ein bisschen mehr Pfeffer erwartet und dann so, da kommen noch ein paar Minuten Material hinterher. Ja, aber insgesamt, ähnlich wie bei The Boys, muss ich sagen, irgendwas haben sie richtig gemacht.
Die Duffer Brothers, ja.
Duffer Brothers.
Ja. Auch hier Kate Bush, ne? Der Song.
Der geht ja richtig durch die Decke gerade.
Die Frau hat ja quasi eine zweite Karriere jetzt im Moment.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, der ist einfach auch gut gewählt. Also,
der ist so 80er.
Ja, und der bleibt aber auch so im Ohr. Und der ist auch so gut gewählt, dass das halt nicht der erste Song ist, an den. Also der ist nicht ausgelutscht.
Den kennt man nicht von anderen.
Ich kannte Sachen, den vorher nicht. Also wahrscheinlich primär, weil wir beide auch nicht in den 80ern gelebt haben. Aber
viele Songs, die sind immer wieder so erwärmt worden.
Ich hatte den noch Serien nie gehört, Film
und den. Wüsste ich jetzt auch nicht, ne?
Ich meine, in der letzten Folge kommt nochmal Master of Puppets von
Metallica. Die Szene hatte ich, da bin ich gerade und dann muss ich hier
die Szene Pause drücken ist, und die Szene ist schon awesome, muss ich sagen.
Ja. Ob das so alles sinnvoll ist, egal, aber es ist cool gemacht.
Bei Stranger Things ist das an vielen Stellen nicht so ganz. Und wie hart die klauen, ne? Also, ich habe da letztens mit einem Kumpel drüber geredet. Die klauen so hardcore. Alleine, aber die machen es halt auf eine Art und Weise, das ist so, das kann man schon machen. Weil beispielsweise, die klauen halt so einzelne Setups und Zitate. Beispielsweise gibt es in Herr der Ringe die Szene, wo Gandalf an dem Tor steht, wo der Troll reinkommen will, mhm, und in Minas Tirith und sagt so, egal was durch diese Tür kommt, hier haltet es auf. Ja. Genau, genau. Und genau das gleiche, die gleiche Szene mit den gleichen Worten gibt's in Stranger Things.
Ach, Russland?
Genau, genau.
Ja. Tatsache, ja.
Genau, vor allem, weil sie irgendwie 30 Minuten vorher schon sich auf Herr der Ringe bezogen haben mit Wir gehen nach Mordor irgendwie.
Ja, okay.
Und dann,
oh, cool, dann
in der letzten, aufgefallen. Ja, in der letzten Folge ist, glaube ich, oder vielleicht sogar in der vorletzten, gibt es eine ganz harte Referenz zu A New Hope. Da gibt es so einen langen Gang, der gestürmt wird, und vorher nehmen die alle so, die Verteidiger nehmen so Positionen ein.
Ja,
was und das ist sehen. 1:1 der Gang, wo die Sturmtruppen das Rebellenschiff entern und Darth Vader dann den Gang runterkommt.
Aber stimmt, ist auch vom Setting, hat es auch so, ein,
ja, ja, und
so eine Charakteristik.
Du merkst es halt von den Kameraeinstellungen und so, das ist das alles, aber ist okay, wie es geklaut ist, weil es sind auch irgendwie Referenzen.
Genau,
und
ich wollte gerade sagen.
Und ich glaube, auch vielen Leuten fällt das nicht unbedingt auf. Aber da, von so Sachen gibt es sehr, sehr viele in der Serie, mhm, wo man ein bisschen drauf achtet. Aber ich meine, die spielen ja auch damit, dass alles Referenzen sind, und ist schon okay.
Ja. Also wenn ihr die dritte Staffel nicht überzeugend fandet, lohnt sich, sich nochmal ranzuwagen.
Ja, auf jeden Fall.
Oh, Entschuldigung. Ich leg die Weiche um.
Ich wusste überhaupt nicht, was passiert.
Ich dachte, wir wären schon an dem Moment. Ja, ich wusste nicht. Sorry, sag deinen abschließenden Satz noch.
Gerade ist der Zug entgleist. Ich meine abschließend, also mir, ich habe mich gefreut, dass ich doch wieder den Schritt in die Serie zurückgemacht habe. Mhm. Und ich glaube auch, dass es das ist, was Netflix jetzt brauchte.
Ja, auf jeden Fall.
Weil
nochmal ein ordentlicher Push in die Richtung.
Genau, genau. Nochmal eine richtig starke Serie. Also ich meine, Netflix hat auch gerade andere starke Serien, die ganz gut ziehen. Aber Stranger Things war ja auch tatsächlich...
Das war das Netflix-Ding, ne?
Das Netflix-Ding, ja. Damit ist Netflix am Anfang echt so. Im ersten Jahr, glaube ich, war das so, Stranger Things läuft auf Netflix.
Und ja, ja. Und, Was läuft denn noch auf Netflix?
Peaky Blinders. Ist auch eine neue Staffel raus. Ich habe sie noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich sagen. Weil ich einfach viel Stuff gucke und bei Peaky Blinders, wir hatten schon mal einmal off-air drüber geredet. Mhm. Peaky Blinders ist halt auch so etwas, was man langsam durchgucken kann, in geringen Dosen es genießen kann. Mhm. Denn es ist sehr eintönig, kann man schon fast sagen. Es ist sehr, also,
tut weh, das zu sagen, aber ja, es geht in diese Richtung. Ja.
Ich meine, also die Serie ist ja hochstilisiert und unglaublich stylisch und sieht sehr gut aus und Cillian Murphy ist fantastisch und die Story an sich ist auch, ich würde eher sagen, die Story hat halt Probleme, also ist halt nicht so stark, aber das Setting und die Personen sind halt stark und deswegen rotiere ich dann doch immer wieder dahin zurück und gucke dann die neuen Staffeln, die rauskommen. Ich habe irgendwie jetzt 4 Folgen gesehen. Ich finde es auch immer noch gut, aber ich merke halt, dass ich ein bisschen ermüdet bin von den düsteren Shelby-Geschichten, wo die sich immer mit neuen Leuten anlegen und es nichts funktioniert und dann am Ende funktioniert es doch. Naja. Aber es ist schön, mal wieder Tom Hardy zu sehen als den...
Wie heißt er nochmal? Alfie? Tolle Rolle.
Ja, Alfie, ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Ne? Ja.
Ganz tolle Rolle, ja.
Ja, ja.
Aber ist ja auch die letzte Staffel, oder?
Es ist, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, deswegen bin ich nicht hundertprozentig sicher. Okay. Aber alles deutet darauf hin, sage ich mal, wo ich gerade bin, dass das die letzte Staffel ist.
Und dann finde ich, kann man dir auch den Abschluss gönnen und dann finde ich es auch ganz gut. Ich bin, glaube ich, nämlich, ich hänge noch in der 5. Staffel irgendwo.
Anya Taylor-Joy ist ja auch dabei. Ne? Mhm.
Und aber schon früher, also schon was länger.
Ja, und man merkt auch, dass sie halt, sie ist wieder so ein kleiner Lichtblick. Ich habe mich immer gefreut, wenn sie auf dem Screen erschienen ist, weil die gibt nochmal der Serie so ein bisschen das von der ersten Staffel. Da war ja dieses Mädel, diese Spionin.
Ich weiß auch nicht, wie sie gerade hieß, ja.
Ja, das blonde Mädel, was die Agentin von Sam Neill war. Und ich fand, die hat der ersten Staffel halt so einen eigenen Spin gegeben. Weil die
das war diese Kontraseite einfach
genau,
mal so, ja.
Genau, wunderbar, das Kontra zu Thomas Shelby. Mhm. Und das ist sie nicht ganz jetzt, also Anya Taylor-Joy in der neuen Staffel, aber sowas braucht die Serie. Also sie braucht irgendwie was anderes als die Shelbys, um sich da irgendwie dran abzureiben.
Auch nochmal irgendwie, dass man eine andere Ansicht, Perspektive, sage ich mal, bekommt.
Genau.
Auf das Ganze. Genau. Ich glaube, das ist schon gut, ja. Ja, also würdest du auch sagen, die würdest du noch empfehlen. Und dann ist gut, dass die Shelby Area vorbei ist.
Ja, ich denke schon.
Ära. Ja.
Ich meine, was ich noch ganz positiv erwähnen würde, ist, dass ich ganz cool finde, wie die Weltgeschichte da eingebunden haben.
Also die wahre...
Genau, genau. Also das ist zwar nicht immer realistisch, also nicht immer historisch, was da passiert. Also es ist auch manchmal Quatsch so und erfundene Persönlichkeiten, aber im The Great Scheme of Things, also die grobe Geschichte des 20. Jahrhunderts passt da schon rein in die Geschichte.
Ja.
Und wird so ein bisschen nachempfunden.
Hm? Niklas?
Die Weiche wird nochmal umgestellt.
Ja. Jetzt wird wahrscheinlich machen wir es heute mit einem Knopf, aber nicht bei uns.
Hier, also bei, kennst du das, wenn du hier mit der Straßenbahn fährst und die ab und zu anhalten müssen
und raussteigen,
um die Weiche zu stellen?
Ja.
Das ist schon oldschool.
Habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber meine Lieblingsstory, dass das passiert ist, also wir sind andauernd mit der Straßenbahn stehen geblieben, war eine richtig herrliche Schaffnerin, Straßenbahnfahrerin, ich weiß gar nicht, wie, ob es einen richtigen Begriff dafür gibt.
Fahrerin.
Auf jeden Fall, die hat da richtig schönen Robot-Style, Robot-Charme und ist irgendwann stehen geblieben an irgendeiner Kreuzung, hat aber nichts gesagt, ist einfach rausgegangen und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich hole mir einen Döner. Und die ganzen Leute haben ihr so fassungslos angeguckt, dass sie nur nach vorne gegangen hat, die Weiche umgestellt.
Aber das ist der Humor.
Move war wundervoll. Hat mir sehr gefallen. Ja. Ja, die Weiche ist umgestellt. Ich würde noch einmal bei Netflix bleiben. Und meinen Anwalt kontaktieren.
Ach so, danach können wir noch weiter bei Netflix bleiben. Aber
ja, siehst du Netflix.
Aber Mann. Kontaktieren wir erstmal deinen Anwalt.
Ich möchte gerne Saul Goodman anrufen.
Kling, kling, kling. Hallo?
Guten Tag. Better Call Saul, die letzte Staffel 6. Die erste Hälfte ist schon draußen. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich wüsste genau, wie viele Folgen es sind. 7 vielleicht, aber wir haben ja hier die Recherche am Start. Ja.
Währenddessen kannst
du. Bis dahin behaupte ich, dass es 7 Folgen sind. Auf jeden Fall habe ich nachgeguckt, der zweite Teil der Staffel und damit sozusagen das Ende ist ab dem 12. Juli zu sehen.
Es sind anscheinend 7 Folgen bisher, genau. Und hier steht aber 11. Juli, kommt die Folge 8.
Ja, vielleicht im Amiland.
Und aber die scheinen eine ähnliche Veröffentlichungsstrategie zu haben wie Stranger Things.
Also dieses halbgesplittete erstmal?
Ja, oder? Also erstmal 6-7 Folgen und dann die beiden Endfolgen der Staffel. Was soll der Quatsch?
Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist. Ich meine, wenn viele das machen, dann denke ich mir, das hat wohl irgend so seinen Zweck.
Ja, aber das ist ja beides Netflix. Das machen ja nicht unbedingt viele. Das macht Netflix einfach gerade so. Weil Amazon ist ja zum Beispiel zurückgegangen zu dem Modell, wöchentlich zu fahren.
Aber The Boys war auch nicht genau wöchentlich. Da waren auch...
The Boys hat mit 3 gestartet, mit 3 Folgen und dann kam jede Woche eine wöchentlich.
Aber da war irgendwo war auch nochmal eine Pause, meine ich.
Das war es, weil die Feiertage dazwischen waren.
Ja. Ja, aber vielleicht ist das ein für...
Das wird nur getoppt von Disney. Disney und die Obi-Wan hatte so einen weirden... Das kam irgendwie mittwochs dann irgendwie oder keine Ahnung. Aber,
Ich sag mal so, bei Stranger Things hat es funktioniert. Bei Better Call Saul, finde ich, hat es auch funktioniert für mich. Mhm. Vielleicht ist das bei so, gerade bei diesen längeren Folgen, ist das eine gute Sache irgendwie.
Ja.
Also früher, man muss ja auch sagen, ich fände, würde jetzt... nehmen wir einfach mal Stranger Things.
Ja.
Oder nehmen wir so Boys. Würde die auf einen Punkt einfach alle Folgen raushauen? Ich meine, das war ja absoluter Standard eine Zeit lang.
Ja.
Kommt raus, alles hin und du kannst durchbingen. Fände ich super schade.
Eben.
Und ich finde das bei The Boys richtig geil. Ne? Dann kannst du jede Woche, freust du dich auf die Folge nochmal, quatschst mit deinen Freundinnen und Freunden darüber. Und
deswegen.
Das macht schon was aus.
Auf jeden Fall. Und ich freue mich auch, dass bei The Rings of Power und House of Blood, Fire and Blood, House of the Dragon. House of the Dragon. Dass das wahrscheinlich auch so kommen wird, dass die eine Folge, oder vielleicht mit 2-3 Folgen starten, aber dann immer eine Folge so rausballern werden.
Ja. Ist auch schon in einem Monat, ne? Wo wir sind bei gutem Serienmonat.
August,
Serien-Sommer, sag ich
mal. House of the Dragon kommt im August schon, ne?
Ja.
Ja. Aber genau, ich finde nämlich auch, dass das verloren gegangen ist durch diese anfängliche Netflix-Strategie, dass man zusammen auf einem Wissensstand war, was die Folgen angeht. Und das und diese 7 Folgen auf einmal droppen und dann 2 Folgen ist ja auch so ein Zwischenschritt irgendwie.
Waren es 7 auf einmal, aber
ach so,
waren die nicht auch wöchentlich?
Da bin ich mir jetzt natürlich nicht ganz sicher.
Weil ich meine nicht, dass die so, so heftig rausgeknallt wurden. Aber
nee, stimmt.
Kommt man ja auch durcheinander
nee, langsam. Ich glaube, du hast recht. Da kam auch so ein bisschen gestückelt raus. Wer es perfekt gemacht hat, war Arcane. Ich fand...
Habe ich am Ende geguckt, wo alles da war.
Aber ich fand, die haben 3x3 Folgen veröffentlicht. Und das war perfekt, fand ich. Weil das war für die Serie perfekt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber ich war dass ich direkt 3 Folgen gucken konnte am Anfang, hat mir super geholfen, da richtig reinzukommen.
Zum Reinkommen ist 3 Folgen, glaube ich, eine gute Sache.
Und ich war dann auch so hooked, dass ich richtig froh war, dass in der nächsten Woche wieder 3 Folgen war. Also da war ich richtig, hatte richtig Bock drauf. Und dann fand ich es einfach nur geil, dass ich in der dritten Woche nochmal 3 Folgen bekomme. Und es hat trotzdem diese Zwischenzeiten gegeben, wo du mit anderen darüber reden konntest und so.
Ja.
Also und das fand ich sehr stark.
Das ist echt gut, ja. Kurz nochmal zu Better Call Saul zurückkommend. Ja. Sind ein bisschen abgewichen. Ist auch die letzte Staffel. Jetzt in der zweiten Hälfte sollen natürlich auch nochmal so ein paar schöne Gastauftritte von Breaking Bad sein. Bisschen Fanservice. Aber man muss sagen, ich habe jetzt den ersten Teil geguckt. Also die ersten x Folgen. Und wenn man die alte Better Call Saul Sachen mochte, man kommt relativ gut wieder rein mit einem kleinen Recap und macht eigentlich direkt wieder Bock. Also es hat irgendwie, finde ich auch sie wieder ein bisschen stärker als, sag ich mal, die Vorgänger-Staffeln, war mein Gefühl. Du hast noch gar nicht reingeguckt, ne?
Ich wollte letztens sie anfangen und dann habe ich festgestellt, dass ich die letzte Folge von der vorigen Staffel nie gesehen hatte.
Oh, die ist nicht unwichtig.
Ja, genau. Und dann habe ich die nochmal geguckt, aber dann nie die neue Staffel.
Ja, okay.
Ich habe von der neuen Staffel noch nichts gesehen. Aber ich will sie eigentlich noch gucken. Ich habe bei Better Call Saul immer das Problem, dass das, ich finde die halt sehr slow, die Serie.
Die Serie ist wahnsinnig slow. Aber es, ich sag mal, wenn dich das ein bisschen huckt, es kommen diese paar Szenen, wo wieder so schöne Ideen sind.
Ja, okay,
wo Jimmy auch wieder so seine kleinen Spielchen macht und auch so eine kreative Art und Weise, um, ich weiß nicht, so einen kleinen Mehrwert zu bekommen, macht er das größte Tamtam darum und ist wundervoll. Und gleichzeitig siehst du aber dann auch so ein paar Bösewichte, sag ich mal, so ein bisschen, was passiert da, was passiert da. Und es passieren auch ein paar krasse Sachen.
Okay.
Und es ist nicht Breaking Bad, es ist nicht so actiongeladen, aber es ist trotzdem toll, gut gezeichnet und jetzt wieder richtig Bock gemacht.
Ja, ich werde mir das auch noch geben.
Gib dir das mal.
Aber das Problem ist, du hast mich erstmal mit einer anderen Serie angefixt.
Und jetzt, ach nee, immer noch Netflix.
Ja, wir sind immer noch bei Netflix. Aber wir haben bei Prime angefangen mit The Boys.
Mit einer,
ja. Und dann später, wenn wir auf die Schotterpiste fahren, können wir zu Disney kommen. Aber
guter Punkt. Das ist dann Abstellgleis.
Genau.
Reingerast.
Wenn der Zug so richtig zum Kentern kommt.
Ja.
Aber erstmal Liebe und Anarchie. Eine schwedische Serie, die du mir ans Herz gelegt hast durch unsere Filmpalava-Empfehlung. Gerne mal reinschauen. Bei Instagram oder auch hier auf YouTube mittlerweile. Und ich muss sagen, ich habe 4 Folgen jetzt geguckt und ich bin hooked.
Mhm.
Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen umreißen, worum es geht und was die Serie so unterhaltsam macht.
Ich habe die selber empfohlen bekommen und es geht ganz grob um einen schwedischen Verlag. Die müssen natürlich Bücher verkaufen, verkaufen, verkaufen. Aber die ganze Digitalisierung setzt ein, Podcast und alle modernen Sachen, sage ich mal, die so ein bisschen
gegen diese Literatur. Podcast.
Furchtbar, wirklich absolut furchtbar. Und was macht der Verlag? Der holt sich eine, ja, Change Managerin, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau genannt wird.
Beraterin
einfach, ja. Um das Ganze umzukrempeln, wieder auf Vordermann zu bringen. Auch ein cooler Job irgendwie, finde ich, muss ich sagen. Also sie kommt halt nicht aus dem Verlegertum, also Sophie heißt sie. Ist auch eigentlich mit der Hauptcharakter. Ja, und sie soll das dann ein bisschen umkrempeln und es gibt viele ganz, ganz tolle Sachen an dieser Serie. Aber warte, ich bleib mal ganz kurz bei der Story. Sie lernt da das ist ein jüngerer Typ, der als IT-Techniker da, sag ich mal, arbeitet. Und ja, die verstehen sich jetzt nicht wahnsinnig gut, aber irgendwann fängt einer von beiden mal an, so ein Zettelchen hinzulegen, mach dieses und jenes unter dem Motto. Ist sehr vereinfacht jetzt gesagt.
Ja, ja, der Anfang ist nämlich ein bisschen anders, aber
ja. Ja, es kommt noch ein bisschen, es baut sich so ein bisschen dahin auf, ja. Und es wird dann so eine Art Zettelwirtschaft hin und her und jeder muss dann in so ein paar Situationen so bestimmte Dinge tun, die natürlich der Situation nicht gut tun. Oder insgesamt, die oft etwas sehr unangenehm sind oder peinlich oder dämlich. Vollkommen egal, aber es geht darum, einfach so ein bisschen diese Verrücktheit, Lebensfreude zu haben. Und gerade dieses Zusammenspiel von diesen Charakteren finde ich da ganz toll. Also am Anfang, erste Folge, fand ich Sophie richtig unangenehm. Eigentlich wirkt sie wie so eine olle Bitch. Und nach und nach wird das immer harmonischer. Und jetzt gerade, wenn du in der zweiten Staffel irgendwann sein wirst, du kriegst auch so richtig viel Hintergrundstory mit. Wo es dann, sag ich mal, auch ein bisschen dramatischer wird, kann man schon sagen. Aber insgesamt immer noch diesen, der hat immer noch diesen, ja, ich weiß auch nicht. Es ist ein Humor, den du sonst überhaupt nicht mehr hast. Ich weiß nicht, ob es einfach schwedischer Humor ist.
Ja,
es hat so was Eigenes und das ist cool zu sehen. Macht Laune.
Ich finde auch, dass die Serie so eine gewisse Leichtigkeit hat
in
da drin. Obwohl das, was die machen, halt beispielsweise für den Verlag teilweise grauenhaft ist. Ich muss sagen, das finde ich mit am lustigsten.
Ja.
Also, wenn ich du wäre, machen wir, die da verkünden, dass die aufgekauft werden und so weiter. Und sie muss nur rückwärts durchs Büro laufen.
Sowas. Ja.
Das sind halt teilweise so Sachen, oder ich weiß, also es gibt mehrere Situationen, wo die durch ihre Aktion echt den Verlag gefährden. Und ich muss sagen...
Wird auch nicht besser.
Ja, ich muss sagen, ich fand es sehr unterhaltsam. Ich finde auch, ich hatte auch am Anfang Probleme, mit der Sophie zu connecten. Also das ist so ein bisschen...
Absichtlich aber.
Glaube ich auch. Ja. Und trotzdem funktioniert das irgendwie.
Ja.
Ich finde ihn auch ein bisschen strange. Also Max heißt er, glaube ich.
Ja, ja.
Ist auch eine ganz interessante Persönlichkeit irgendwie.
Mhm.
Aber... Sie hat halt, die Serie hat halt diesen skandinavischen Touch. Also du merkst halt, irgendwas an der Serie ist so ein bisschen anders einfach und dadurch ist sie unglaublich interessant. Also gefällt mir auch sehr gut. Auch wenn ich jetzt nur auf 4 Folgen aufbauen kann.
Ja, aber die macht einfach Bock weiterzugucken, ist auch so schön schnelllebig. Das sind ja auch 20 Minuten Folgen, glaube ich.
30 Minuten.
30, ja.
30 Minuten, ja.
Aber
ich habe es heute kleine Happen genannt, die man schön weg snacken kann.
Kleine Häppchen.
Genau.
Schwedische Häppchen. Du warst doch mal in Schweden.
Ich war mal in Schweden.
Ist
Fika und Kaka. Kaffee und Kuchen.
Das klang ein bisschen...
Na, was ja, das ist das Einzige, was ich merken konnte.
Und erkennst du, sind die Leute so drauf wie in der Serie? Erkennst
du da Connections? Lustigerweise, was in der Serie auffällt und was auch in Schweden ich erstmal gelernt habe, da duzen sich ja alle. Und das ist manchmal weird. Weil zum Beispiel, ich war in der Universität, Krochonsta. Und da hast du auch den Professor geduzt, den Johann. Und das ist auch strange. Also vor allem, wenn man aus Deutschland kommt, wo alles noch so sehr autoritär ist. Irgendwie so,
ich bin anfühlt. Mit meinem Professor in Kairo Händchen halten über den Campus gegangen, weil das Standard ist, dass da auch alle Männer Händchen halten. Und das war weird.
What?
Am Anfang dachte ich erst so, Moment mal.
Wurde dir das nur erzählt?
Du siehst es dann auch in sehr extremer Form. Das ist halt einfach so, wie man gibt sich nicht nur so die Hand, man hält das so tatsächlich so ein bisschen zum Teil. Und das ist super weird, für mich war das ganz verrückt am Anfang, aber es ist Standard. Und dann siehst du, wie alle, also wirklich, die stehen dann da so zu zweit, unterhalten sich und halten so. Es ist auch nicht so ein Händchen halten, wie man jetzt mit seiner Freundin machen wird, sondern es ist so ein... Handhalten.
Faszinierend.
Ja.
Faszinierend.
Sorry für den Ausflug. Du warst nochmal schön.
Aber das ist mir in der Serie halt auch aufgefallen, weil sie kommt ja neu in dieses Unternehmen rein und die duzen sich direkt alle. Und das ist halt sehr schwedisch, weil du einfach jeden duzt.
Du guckst auf Deutsch oder guckst du mit Untertiteln?
Ich hab die erste Folge auf Schwedisch geguckt mit deutschen Untertiteln.
Dito.
Und dann habe ich einfach auf Deutsch umgeschaltet, weil ich dachte, okay.
Und ich glaube, es tut der Serie keinen Abbruch, auf Deutsch das zu gucken.
Also, ob das jetzt, Schwedisch ist nicht gut genug, um das zu verstehen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich eh das Deutsche lese, dann kann ich mir auch die deutsche Synchron machen.
Mhm. Ja. Große Empfehlung, Liebe und Anarchie.
Und es ist, glaube ich, läuft auch unterm Radar bei vielen, glaube ich, ne? Weil das habe ich so außer von dir noch von niemandem gehört als Empfehlung.
Ich hätte es von zwei Seiten irgendwie mal empfohlen bekommen.
Hm.
Aber wenn man bedenkt, die zweite Staffel ist jetzt angelaufen. Also, die erste ist, glaube ich, sehr untergegangen. Und ja, jetzt geht's rund.
Ich find, die Hauptdarstellerin hat so was ganz Komisches irgendwie. Also die hat ein sehr expressionistisches Gesicht irgendwie, aber die hat auch gleichzeitig, dadurch, dass die immer so riesen Augenringe hat, also
sie ist eine Wandelkünstlerin, könnte man sagen, finde ich. Ja. Also sie sieht in der einen Szene hochgestylt, geschminkt und wie eine etipetete Frau aus, weiß ich nicht. Und in der nächsten ist sie dann komplett runtergekommen und scheiß auf alles. Und
wie so ein Hipster.
Ja, also sie ist wirklich, da kannst du nicht einschätzen, sag ich mal. Aber das finde ich eigentlich sympathisch. Also, aber ja, sie sieht auch hin und wieder ein bisschen fertig aus. Sie hat auch so ihre typischen Mimiken, Gesichtsausdrücke, da irgendwann kennt man alle von ihr. Aber ich finde das erfrischend, weil sie die gut rüberbringt. Und ja, wäre jetzt mal interessant, die in anderen Serien zu sehen, wie das, oder Filmen. Kannte ich vorher nicht, ja. Ich hatte bei Google mal ein Bild von ihr angeguckt, sah zuerst auch erstmal komplett anders aus als in der Serie. Das ist ziemlich beeindruckend.
Ah, gut.
Ja, ich würde im Anbetracht der Zeit sagen, wir schalten aufs Abstellgleis, geben Vollgas und rauschen in Disney rein.
Du wärst ein guter Lokführer.
Einsteigen.
Vollgas auf dem Abstellgleis.
Weil, also, das wäre jetzt nur, um ein bisschen das Kontraprogramm aufzuzeigen, was gerade an guten Serien läuft. Was fällt dir denn Schlechtes ein, was gerade bei dir, oder vielleicht hast du ja noch was Gutes bei Disney, was wir noch auf der Zugstrecke mitnehmen.
Ich würde auch nicht so hart sagen, weil ich habe von Disney in letzter Zeit halt nur Obi-Wan Kenobi gesehen. Okay. Wir haben ja eine Kritik zu den ersten beiden Folgen hier auf dem Kanal gemacht, aber jetzt mittlerweile ist sie abgeschlossen. Aber ich bin dennoch enttäuscht von der Serie. Ich glaube, die hat sehr viel Potenzial liegen gelassen. Die hat meiner Meinung nach sehr viele Fehler gemacht. Du hast sie nie zu Ende geschaut, ne?
Ich habe irgendwann aufgehört, ja.
Was ein eigenes, eigenes Urteil spricht. Und deswegen bin ich halt auch mittlerweile bei Disney an dem Punkt, auch nach dem sehr enttäuschenden The Book of Boba Fett, dass die jetzt Star Wars halt so ausgedrückt haben, ausgewrungen haben, dass da nur noch wenig Leben in dem Franchise ist. Was die jetzt brauchen, ist ein großer Wurf, um das wieder zu beleben.
Ja.
Also und Obi-Wan Kenobi hätte dieser Wurf sein können, wenn sie da
hätte eigentlich der
sehr viel
sein müssen, ne? Hätten. Vielleicht sollten die auch wirklich einfach aufhören, diese Figuren aufzuwärmen. Vielleicht sollten die, ich denke mal, Mandalorian haben die so ein bisschen eine neue Figur eingeführt.
Mandalorian mochte ich.
Und das war super.
Ja.
Da bist du nicht gezwungen, irgendeinen Fanservice zu bedienen. Also zumindest nicht in diesem
Ausmaß.
Und Obi-Wan ist jemand, jeder stellt sich den so ein bisschen anders vor. Und wenn du den dann genau beschreibst, ist schade, ja. Aber am schlimmsten finde ich einfach nur, wie kindisch, also kindisch ist, glaube ich, das beste Wort, so ganz viele Charaktere gezeichnet sind. Also als hätte da wirklich ein Schulklässler gesagt, ja, die ist so und so. Und das ist jetzt die Hintergrundstory. Also gerade die, ich nenne es mal, Antagonistin am Anfang so ein bisschen. Ich weiß, da kommt noch ein bisschen mehr.
Ja, aber ich bin da bei dir. Also da gibt es auch viele Ungereimtheiten. Und irgendwo macht die Story von ihr sogar in, ich bin da so ein bisschen, okay, jetzt, also wenn man die ganze Story kennt, okay, ich weiß, was ihr vorhattet, ihr habt es nur nicht gut umgesetzt, ist dann so meine, weil die Idee an sich ist nicht so schlecht, aber die Umsetzung ist grauenhaft.
Grauenhaft.
Weil in den ersten vier Folgen, es sind ja nur sechs, ne? Glaube ich, genau. In den ersten vier Folgen findet man halt keinen Zugang zu dieser Figur. Man findet die einfach nur ätzend. Und sie ist grauenhaft inszeniert mit ihren komischen Parcours-Szenen über der Stadt.
Sinnlos.
Das ist so, die einfach nur Gelächter in mir ausgelöst haben.
Und nicht die einzige Comic-Relief-Szene.
Ja. Diese Verfolgungsjagd von Leia, grauenhaft. Ich fand den Leia-Charakter generell. Oh, Entschuldigung, Leia Morgana kommt vor in der Serie. Spoiler-Alarm.
Ja,
aber ich fand den Charakter auch grauenhaft umgesetzt. Also.
Ja.
Aber, ja. Also das hat Disney meiner Meinung nach schon sehr falsch gemacht. Aber du wolltest noch auf andere Disney-Abstellgleise ausweichen.
Also ich habe insgesamt bei Disney irgendwie in letzter Zeit wenig Positives gesehen.
Die Hoffnung verloren.
Mehr und mehr die Hoffnung verloren. Also weil ich dann auch in Sachen reingeguckt hatte wie Moon Knight, wo ich sehr mit viel Freude eigentlich am Anfang rangegangen bin. Aber es war dann auch wieder dieses doch sehr lächerliche und irgendwann diese Antagonisten so auch wieder irgendwie auch wieder so kindisch. Also irgendwie ja. Überhaupt kein Antagonist, sondern einfach nur irgendwie so ein popliger Typ, der, weiß ich nicht, sein Ding da machen will. Fand ich, das schlimmste Beispiel für dieses Kindische ist Wonder Woman 1984. Also die Storyline, dass es einen Wunschstein gibt.
Ja, ja.
Und wo ich wirklich frage, ob die da einen Wettbewerb in der zweiten Klasse gemacht haben, schreibt man eine Story und wir nehmen die beste, aber ist halt immer noch von der zweiten Klasse. Sehe ich bei Moonline auch. Fand ich enttäuschend am Ende.
Ich habe nicht weitergeguckt.
Ich habe auch nicht weitergeguckt, genau. Das, und dann habe ich noch angefangen mit How I Met Your Father.
Ah ja.
Und da bin ich gespannt. Hast du reingeguckt?
Nee, du.
Ah,
also, okay. Ich bin, um vielleicht kurz an der Stelle zu sagen, anstatt dass ich mir ein neues Sitcoms angucke, was ja durchaus irgendwie sinnvoll wäre für Filmbalava, habe ich mir gedacht, wait a second, ich gucke nochmal alle Folgen von Friends, weil ich das nie gesehen habe. Und dadurch bin ich irgendwie zu dem Sitcom-Wurzelwerk vorgedrungen.
Mhm.
Ist auch sehr interessant, aber in How I Met Your Father habe ich nicht reingeschaut.
Da sind wir dann eher am Blätterdach.
Ist es Blätterdach oder ist eher Herbst angesagt?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also die Serie muss man ihr ja erstmal zugute setzen. Sie möchte viel Political Correctness reinbringen. Viel, sag ich mal, was oder ein bisschen was Multikulturelleres. Einfach so ein bisschen mit der Zeit gehen eigentlich. Was ich positiv finde, weil klar, ich denke mal, wenn man jetzt Friends nochmal guckt oder How I Met Your Mother,
ja.
da sind schon so ein paar Szenen, wo man, die sind lustig, aber wo man heute auch so sagen muss, ja, in den letzten 10 Jahren ist doch viel passiert. Das sieht man ein bisschen anders. Problem ist aber, dass How I Met Your Father, ich habe mir 2 Folgen angeguckt und ich fand es ganz, ganz schlimm. Ich fand es überhaupt nicht lustig, ich konnte kein bisschen mit den Charakteren connecten. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, dafür, dass ich How I Met Your Mother sehr geliebt habe.
Das ist ein schlechtes Zeichen. Ja. Kannst du sagen, woran es liegt? Sind es die Schauspieler oder ist das Skript? Oder?
Also ich fand keine von diesen Schauspielern, ich habe nicht mal mehr Bilder jetzt vor Augen.
Hilary Duff ist die Hauptdarstellerin, oder?
Kann sein.
Ist ja eigentlich eine Sängerin, soweit ich weiß.
Ja, aber ich konnte damit keiner von diesen Figuren connecten. Was eigentlich das Wichtigste so ist, ich musste wirklich keinmal lachen, eigentlich, ich glaube, nicht mal lächeln, habe dann aber diese eingespielten Lacher gehört und fand es dann doppelt schlimm. Und
da werden irgendwie diese Lachtracks, ja, die werden so zur Satire, wenn man selber sich auf der Couch denkt, so, was zur Hölle, und dann hörst du diese Konserve-Lache da drüber. Yeah. Ich sage einfach nur, grauenhaft.
Ja, und dann hat es einfach keinen Spaß gemacht und dann habe ich einfach ganz schnell aufgehört und habe auch. Also wenn mir jetzt irgendwer sagt, ja, das ist der, man braucht 5 Folgen zum Reinkommen, würde ich sagen, muss ich mir immer noch überlegen, ob ich mir 5 Folgen gebe, um wirklich so reinzukommen.
Weißt du denn, in den 2 Folgen hat man da irgendeine Connection zu How I Met Your Mother?
Ja, also die haben das alte Apartment sozusagen. Also das, und es sollen wohl auch noch mehr Connections kommen, habe ich mal irgendwo gelesen. Also da wird schon was aufgegriffen, aber...
Na gut.
Ja. Nee, vielleicht gibt es ja auch Leute, die das richtig cool finden. Vielleicht ist das auch einfach.
Ja, gibt es ja immer.
Nicht mein Ding.
Das Problem ist nur bei sowas wie wenn How I Met Your Mother, wenn ich mir das dann schlecht vorstelle, dann kann ich das halt noch nicht mal aus Cringe-Gründen gucken, weil ich es dann einfach nicht unterhaltsam finde.
Mhm.
Es gibt halt so Serien wie so Shannara Chronicles oder sowas, die sind so grauenhaft, dass ich mir die angucken kann, weil da hat einfach diese Grauenhaftigkeit so Entertainment-Faktor für mich. Ja. Aber dafür ist sowas dann wieder nicht schlimm genug.
Also. Wahrscheinlich, ja.
Naja.
Ja. Da gibt es so ein paar Mittelgute.
How I Met Your Father. Ja. Ich habe bisher auch nichts Gutes gehört. Ich habe noch nicht selber reingeschaut, aber ich werde es wahrscheinlich auch nicht tun. Ich werde mir erstmal Friends zu Ende angucken.
Wie viel noch?
Ich bin in Staffel 6, glaube ich, oder sowas. Oder 7.
Ich weiß nicht, ob es 10 oder 18 gibt.
10 Staffeln, ja.
Okay.
10 Staffeln, dann glaube ich nochmal eine Reunion. Ja, und ich muss sagen, es ist schon begründet, dass diese Serie immer noch von so vielen Leuten geliebt wird und immer wieder neu geschaut wird. Das ist schon eine sehr gute Sitcom. Ist einfach so. Und ist halt irgendwie die Mutter vieler Sitcoms. Und viele Folgen kennt man einfach weil How I Met Your Mother die kopiert hat oder ja, weil irgendwelche anderen Sitcoms die kopiert haben. Ja.
Ich habe noch als letztes, um auch noch was Cooles zu nennen, nochmal True Detective Staffel 1 bei Sky, leider nur bei Sky, geguckt und hab, ich dachte einfach nur, ich hätte dann, kennt man ja, kurzes YouTube-Video gesehen von irgendeiner Szene und dann gedacht, ach komm, vielleicht guckst du nochmal irgendwie in die erste Folge rein und dann siehst du direkt wieder diesen Matthew McConaughey.
Ja.
Und auch Woody Harrelson, aber vor allem ihn, wie er da
Rust.
In Rust, genau, wie er da in Alt verhört wird und sein Bier zischt und seine Zigaretten raucht. Alter, ist das ein Schauspiel. Mann, ist das eine geile Serie.
Ja.
Mann, ist das toll. Also, wer True Detective noch nicht geguckt hat.
Auf jeden Fall gucken.
Sky, nee, ist nicht mehr Sky, ist es WOW, WOW.
Stimmt, stimmt.
Das war auch bedenken. Ich habe ganz lange Sky gesucht in meinen App-Dingern.
Ich habe das irgendwann durch die Mails gesehen. Ich habe mir schon, wieso schreibt mir WoW die ganze Zeit?
Lass mich in Ruhe, WoW. Ja, kann man sich vielleicht nochmal ein Probeabo gönnen, weil True Detective, wer es noch nicht gesehen hat.
Ja,
ist auch also, wert. Eine meiner
und Dune ist auf Sky-Ticket, also.
Es hat eine Menge. Sky-Ticket hat eine Menge gute Sachen. Euphoria hast du ja auch geguckt, glaube ich.
Euphoria.
Habe ich noch nicht, stimmt. Aber
ist es immer noch drauf? Weil als ich damals Euphoria geguckt habe, stand da überall bei in einem Monat weg. Und dann habe ich das weiterempfohlen, aber ist immer noch da. Und anscheinend haben sie es irgendwie den Vertrag erneuert oder so.
Ja.
Also. Aber gut.
Dann würde ich sagen, steigen wir hier aus dem Zug aus.
Nachdem wir entgleist
gecrashed haben.
Aus dem Serienzug. Und ja. Wrap us up. Ich würde sagen, ne?
Ja, schreibt noch vielleicht in die Kommentare, welche Serien ihr denn noch so aktuell sehr am Hypen seid,
ja,
die gerade auf der Liste sind, die wir nicht drauf haben. Oder wenn ihr irgendwo komplett anderer Meinung seid. Wenn zum Beispiel How I Met Your Father der absolute Shit ist.
Das würde mich interessieren. Cool. Also falls jemand viel How I Met Your Father guckt, dann schreibt mal, warum es cool ist.
Ja.
Ja.
Gut. Und dann rappen wir das hier ab.
Rap.
Rap.
Rap.